Ich darf Sie auf, sozusagen begleiten auf einem Bogen von der bariatrischen zur metabolischen Chirurgie. Fangen wir mit der bariatrischen Chirurgie an. Bariatrische Chirurgie, hergeleitet vom altgriechischen Wort für Druck und Gewicht, fokussiert auf den Gewichtsverlust morbid adipöser Patienten. Und warum es bariatrische Chirurgie überhaupt gibt, das zeige ich Ihnen hier. Das ist ein sehr viel verwendetes Slide aus der SOS-Studie, das eigentlich auch zeigt, dass konservative Therapie langfristig bei morbid adipösen Patienten gar nichts erreicht. Und das haben wir auch schon gesehen. Auch Lifestyle-Interventionen erreichen am Anfang vielleicht etwas, aber im weiteren Verlauf kehrt der Patient oft zu seinem Ausgangsgewicht zurück. Und im Vergleich dazu, bariatrische Chirurgie, und hier sind Operationsmethoden angeführt, die jetzt gar nicht mal mehr so modern und so en vogue sind wie das Band oder auch ganz obsolet wie die PBG, die erreichen einen deutlich größeren Gewichtsverlust, nicht nur kurzfristig, auch langfristig. Man sieht hier mit den 10-Jahres-Daten, dass nach einem Magenbypass Patienten bis zu 30% ihres Gewichtes dauerhaft reduzieren können. Wie schaut es mit der Indikation zur bariatrischen Chirurgie prinzipiell aus? Hier ist es in Österreich im Gleichklang mit den internationalen Gesellschaftskriterien und auch der amerikanischen Gesellschaft so, dass Patienten mit einem BMI größer gleich 40 für eine bariatrische Operation in Frage kommen oder BMI 35 bis 40 bei Vorliegen einer Adipositas-assoziierten Begleiterkrankungen wie eben Diabetes, Hypertonie oder Schlafapnoe. Also BMI-fokussierte Indikationsstellung. Es gibt natürlich auch Kontraindikationsstellungen. Es gibt auch Patienten, die einfach zu krank für diese Operation sind, die einfach auch zu spät kommen. Es gibt auch Patienten, die einfach aufgrund mangelnder Einsicht oder auch des erwarteten Unvermögens, Compliance zu zeigen und die Follow-up-Besuche wirklich einzuhalten, hier abgelehnt werden. Natürlich wird nicht ein Patient einfach so von vornherein operiert, sondern der durchläuft ein diffiziles Abklärungsprogramm, bevor er zu der Operation kommt, ein endokrinologisches Abklärungsprogramm, internistisches, diätologische Beratung und. Und nur wenn das alles passt, ist der Patient sozusagen von dem für eine Operation geeignet. Was gibt es für Operationsmethoden? Auch die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Magenband bis über die Rangverkleinerung, den Sleeve, Magenbypass und viele pankreatische Diversionen. Und die unterscheiden sich auch vor allem in ihren Wirkmechanismen. Man unterscheidet in der bariatrischen Chirurgie jetzt rein mechanistisch gesehen zwei Wirkmechanismen, nämlich die Restriktion, wo die Aufnahmemöglichkeit von Nahrung in Bezug auf das Volumen reduziert wird, das heißt, der Patient kann dann einfach nicht so viel essen, und die Malabsorption, wo die Aufnahme der gegessenen Nahrung sozusagen chirurgisch limitiert wird. Und Operationsmethoden, die ganz klassisch restriktiv sind, das ist das Magenband, das vor 15 Jahren sozusagen der Marktführer war, oder die Sleeve-Gastrektomie, die heutzutage zum Marktführer strebt. Und als Vergleich dazu eine Malabsorption, eine bilopankreatische Diversion, wo der Patient durchaus viel essen kann. Der Magen ist ja nicht maximal verkleinert, aber die Darmstrecke, über die er resorbiert, ist schon einmal limitiert, und diese gemeinsame Endstrecke zur kommenden Lymphe ist deutlich reduziert, und dort durchmischt Nahrung sich mit Verdauungssäften, und dort findet dann die Fettabsorption statt. Das heißt, hier wird die Absorption prinzipiell einmal limitiert. Und es gibt Operationsmethoden, die beides kombinieren, wie der klassische Magenbypass, der eine Kombination aus einer Restriktion, aus einem kleinen Magenpouch ist, wo der Patient auf einmal nicht viel essen kann und der sehr wohl auch eine malabsorptive Komponente hat, aber die ist relativ milde, denn der eigentliche Darmabschnitt, der sozusagen über den nichts resorbiert wird, das ist diese bilopankreatische Schenkel, und der hat beim klassischen Magenbypass 50 oder 75 cm Länge. Das heißt, nur diese Darmstrecke verliert der Patient komplett für die Resorption. Wie schaut es aus mit der Operationstechnik? Heutzutage ist bariatrische Chirurgie Gott sei Dank laparoskopische Chirurgie. Es gibt so gut wie keine offene Chirurgie mehr, und das bedeutet für den Patienten raschere Rekonvaleszenz, weniger Schmerzen, weniger pulmonale Komplikationen. Das ist heute einfach State of the Art, da gibt es überhaupt keine Frage. Heutzutage, man kann laparoskopisch alles machen, man kann nähen, man kann stapeln, man kann durchtrennen. Das ist alles kein Problem heutzutage mehr. Ich darf Ihnen jetzt kurz die verschiedenen Operationsmethoden im Durchlauf zeigen, weil auch da ist interessant in Bezug auf metabolische Chirurgie, was für ein Potenzial dahinter steckt. Das Magenband, wie gesagt, vor 15 Jahren Marktführer. Der Vorteil war kurze Operation, einfache Operation, kein Magen wird abgesteppelt, keine Anastomose wird gemacht. Es wird nur ein Band um den Mageneingang herum gelegt. Die Operation ist daher auch mit relativ geringen chirurgischen Maßnahmen auch einfach wieder rückgängig machbar. Natürlich geringes perioperatives Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko, geringes Malnutritionsrisiko. Klingt alles wunderbar, im Langzeitverlauf jede Menge Probleme, deshalb heute sozusagen überholt. Nachteile wie der Magen rutscht hinauf, ein Slipping oder bei einem zu eng eingestellten Magenband kommt es zu einer dauerhaften Ausdehnung des Magenanteils oberhalb des Bandes oder auch der Speiseröhre, sodass der Patient diese Restriktion überhaupt nicht mehr spürt. Es gibt Patienten, die kommen und wollen das Band enger eingestellt haben und sagen, ich kann eine halbe Pizza essen. Man schaut sich das Band an, das Band ist unglaublich eng eingestellt. Die essen das sozusagen in eine Art aufgedehnten Vormagen hinein und das hat überhaupt keine Wirkung mehr. Und es gibt auch Bänder, die langsam durch die Magenwand durchwandern. Lange Rede, kurzer Sinn. Magenband ist überholt. Heutzutage sind schon in längeren Verlauf deutlich mehr Bänder ausgebaut, als überhaupt noch in situ sind. Und das, was das Band uns aber gebracht hat, ist sozusagen die erste prospektiv randomisierte Studie in Bezug auf bariatrische Chirurgie als metabolische Chirurgie, vor 2008 publiziert. Es wurden damals Diabetiker verglichen mit einem Body Mass Index von 30 bis 40 und verglichen wurde sozusagen ein sehr aufwendiges, konservatives Schema gegen eine Magenbandimplantation und das, was man gleich sieht, ist, es gibt einen deutlich besseren Gewichtsverlust, das war auch zu erwarten, aber auch die Typ-2-Diabetes-Remissionsrate in diesem Setting deutlich besser für die operierten Patienten im Vergleich zu den Patienten, die konservativ behandelt wurden. Wie gesagt, das Magenband, hier lila eingezeichnet, hat deutlich rückläufige Operationsraten, 2013 schon weltweit unter 10% und wird wahrscheinlich in den nächsten Statistiken überhaupt wahrscheinlich die Bedeutung gänzlich verloren haben. Neuer Marktführer ist, oder Shooting Star sozusagen, ist die reine Magenverkleinerung, wo der Großteil des Magenkorpus und der Fundus resiziert wird. Und hier ist es so, dass sozusagen nur am Magen operiert wird. Mit automatischen Klammernahtgeräten wird dieser Teil des Magens dauerhaft entfernt. Dadurch ist die Operation auch als einzige wirklich irreversibel, weil dieser Teil des Magens, der ist dann wirklich weg. Vorteile der Sleeve-Gastrektomie aus rein chirurgischer Sicht, es ist chirurgisch einfacher, wenn man es mal primitiv betrachtet, als ein Magen-Bypass. Ich operiere nur am Magen, ich muss nur Teile wegstapeln. Es gibt aber auch bei der Sleeve-Gastrektomie Qualitätsunterschiede, wie gut man es macht, aber prinzipiell gesehen ist es eine einfache Operation, es gibt keinen Fremdkörper, es gibt weniger Dumping, es gibt die Möglichkeit, den Teil des Magens, der noch da ist, komplett gastroskopisch nachzubeobachten, auch eine ERCP ist möglich, das sind alles Vorteile der Sleeve-Gastrektomie. Und kurzfristig auch sehr gute Gewichtsverlustdaten, langfristig gibt es Probleme mit Reflux und sehr wohl neuer Gewichtszunahme, die dann dazu führt, dass die Patienten aufgrund dieser Komplikationen eine Folgeoperation brauchen. Meistens die Umwandlung in einen Y-Magen-Bypass. Der Vollständigkeit halber auch erwähnt die biliopankreatische Diversion, die wie gesagt auf einer Malabsorption beruht, ist, was den Gewichtsverlust betrifft, eine sehr, sehr erfolgreiche Operationsmethode, die auch eine sehr dauerhafte Erfolge erzielen kann, bis zu 20 Jahre Nachsorge mit sehr gutem Gewichtsverlust, aber sozusagen eingekauft um den hohen Preis von Mangelerscheinungen. Die Patienten müssen Calciumpräparate schlucken, sie haben eine hohe Anämierate und sozusagen, wie oft im Leben ist das, was am effektivsten sozusagen rein numerisch erscheint, auch das, was den höchsten Preis dann mit sich führt. Aber auf den Diabetes eine sehr effektive Operationsmethode. Und nun kommen wir sozusagen zu dem Klassiker, zum Magenbypass, zum Y-Magenbypass. Wie gesagt, eine Kombination aus einer Restriktion, aus einem kleinen Magenpouch, wo die Patienten wenig essen können. Das Essen geht dann über den sogenannten Alimentary Limb hinunter zur Fußpunktanastomose. Eine kurze bilopankreatischer Schenkel, hier 50 bis 75 cm. Dort wird Gallium- und Bauchspeicheldrüsensäfte weitertransportiert und distal der Fußpunktanastomose vermischt sich das Ganze. Aber wie gesagt, es ist eine milde Malabsorption. Und die Hauptwirkung, wenn man diese beiden Mechanismen betrachtet, liegt sicher bei der Restriktion. Dieses Slide hat Professor Prager vorher schon hergezeigt, dass eine Y-Rekonstruktion nach einer distalen Magenresektion zu einer Verbesserung des Diabetes mellitus führen kann oder führt, ist eben schon in den 50er Jahren beschrieben worden. 40 Jahre später hat dann Walter Porras mit dieser Arbeit sozusagen das Ganze neu entdeckt oder neu unter die Leute gebracht, hatte hier bei über 600 Patienten mit damals offener Magenbypass-Operation und 150 Diabetikern eben diese Remissionsrate. Und das, was schon damals sehr faszinierend war, ist die Geschwindigkeit, mit der diese Patienten diese Blutzuckerverbesserung erzielt haben, nämlich innerhalb von Tagen. Zu einem Zeitpunkt, wo man diese Verbesserung eindeutig nicht auf den Gewichtsverlust schieben kann. Die Patienten waren innerhalb von Tagen auf Insulin. Wieder 10 Jahre später die Studie oder die Meta-Analyse von Henry Buchwald, die eben die bereits gezeigten sehr guten Remissionsraten für zum Beispiel den Magenbypass hier aufzeigt. Man sieht aber auch sozusagen, es gibt Operationsmethoden, die weniger effektiv in Bezug auf die Remissionsrate sind, oder der biliopankreatische Diversion, die in dieser Studie deutlich effektiv ist als der Magenbypass. Wie gesagt, einen hohen Preis. Auch dieses Slide haben Sie schon gesehen, das kann ich überspringen. Es gibt aber auch andere Mechanismen, die zu einer Verbesserung des Gewichtes oder auch des Diabetes beitragen. Beim Gewicht spielt sicher auch das Dumping eine Rolle, wenn Patienten, die nach einem Magenbypass eine Tafel Schokolade essen und die dann eine reaktive Hypoglykämie mit all den somatischen Nebenerscheinungen wie Herzrasen, Schweißausbruch und erleben, die erleben sozusagen eine Sofortbestrafung, und das hilft den Patienten in der frühen postoperativen Phase sehr wohl, sozusagen das Richtige zu essen. Auch das trägt sicher zum Gewichtsverlust bei. Aber es gibt auch eine Reihe von anderen Faktoren, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, warum der Magenbypass hier eine Verbesserung erzielt. Und dazu zählt, dass eine Vielzahl an Magen-Darm-Hormonen nach einem Magenbypass einfach anders produziert und ausgestoßen werden. Dazu zählt vor allem das GLP-1, das in Bezug auf den Diabetes besonders interessant sind, aber es ist auch das Ghrelin, es ist das Petit-YY, die durch eine Veränderung im Sekretionsmuster dann zu weniger Hunger, zu einer besseren Sättigung und zu mehr verfügbaren Insulin führen. Aber es gibt auch noch andere Faktoren, die ich hier nur ganz kurz streifen möchte, wie zum Beispiel, dass die Gallensäuren vermehrt sekretiert werden, dass es zu einer Veränderung der Darmflora bei Patienten nach einem Magenbypass kommt, oder zum Beispiel auch, dass Patienten mit einem Magenbypass Veränderungen in ihrem Geschmacksempfinden haben, dass Patienten danach deutlich weniger süß brauchen, um etwas als süß zu empfinden. Auch das trägt dazu bei. Und es werden noch wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre eine Reihe von weiteren Faktoren entdeckt werden, die in diese Richtung gehen, die das Verständnis dieser Operationsmethode dann weiter erläutern. Gehen wir kurz zur metabolischen Chirurgie. Wie gesagt, die Verbesserung des Diabetes habe ich schon gezeigt, aber es sind auch andere metabolische Begleiterkrankungen, die durch einen Magenbypass hier deutlich verbessert werden, sei es der Bluthochdruck, sei es die Schlafapnoe, und das sind auch wieder Zahlen von der SOS-Studie, die zeigen, dass auch bei den Blutfetten oder eben auch bei der Hyperurikämie es zu Verbesserungen kommt. Das ist also nicht nur der Diabetes, sondern es ist sozusagen das ganze metabolische Gesamtpaket. Und wenn man jetzt sagt, dass bariatrische Chirurgie vor allem auf den Gewichtsverlust fokussiert war, dann wird metabolische Chirurgie, und da gibt es sicher einen Überschneidungsbereich zwischen rein metabolischer Chirurgie und bariatrischer Chirurgie, auf eben diese metabolischen Erkrankungen fokussieren und vor allem eben auf den Diabetes. Und aus diesem Grunde muss man auch sich auch überlegen, ob die Selektions- und die Outcome-Parameter der Operation sich sozusagen auch verändern werden, wenn man von einer rein bariatrischen Sicht ausgeht, wo das Selektionskriterium der Body Mass Index ist und eben das Gewicht ist und das Ziel und der reine Zielparameter der reine Gewichtsverlust ist, ist es bei einer metabolischen Chirurgie deutlich diffiziler. Da gibt es sozusagen, wird es Selektionskriterien auch geben, die hoffentlich eines Tages hier mehr Berücksichtigung finden in Bezug auf Patientenselektion. Da möchte ich meine Nachrede auch noch nicht vorgreifen, eben wie die Diabetesdauer, HbA1c und als Outcome-Parameter eben nicht mehr der reine Gewichtsverlust, der ist ja nicht so wichtig, sondern hier wird es darum gehen, wie erreiche ich eine gute glykämische Kontrolle, wie operiere ich, damit die Diabetesremission möglichst effektiv eintritt, möglichst lange hält, und wie und wann operiere ich, damit ich sozusagen das kardiovaskuläre Risiko deutlich reduziere. Und ich möchte an dieser Stelle schon enden und sozusagen hoffe, dass ich diesen Bogen von dem rein gewichtsverlustorientierten chirurgischen Setting am Beginn aufgrund der Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, hin zur metabolischen Chirurgie ziehen konnte. Herzlichen Dank.